Spiegel der Seele. Was fasziniert uns an Gesichtern? Das ist das Thema heute. Wir lesen schon als Babys in der Mimik unserer Mütter. Später entscheidet ein kurzer Blick in ein Gesicht, ob wir unser Gegenüber sympathisch oder vielleicht begehrenswert finden oder eben nicht. Porträts von Adligen in der Kunst, Werbe- oder Wahlplakate im öffentlichen Raum. Gesichter wecken Neugier. Sie können Nähe simulieren, Macht demonstrieren. Und auf ihre möglichst alterslose Schönheit werden viel Geld und Lebenszeit verwendet. Was kann man wirklich lesen in Gesichtern? Und was macht es mit uns, wenn sie uns immer häufiger gefiltert oder sogar operiert begegnen? Darüber wollen wir reden. Ich bin Bernd Lechler und in der Runde sitzen Valentin Gröbner. Er ist Historiker an der Universität Luzern. Die Journalistin und Buchautorin Rabea Weiser ist dabei und Professor Holger Wiese, Psychologe an der Durham University in England. Herr Wiese, wenn wir in das Gesicht von jemand schauen, den oder die wir noch nicht kennen, dann dauert es offenbar nur einen Moment, 15 Millisekunden, glaube ich, bis wir ein erstes Urteil gefällt haben. Also ob wir diesen Menschen sympathisch finden oder anziehend oder ihn für kompetent halten. Was läuft in diesen Millisekunden in unserem Gehirn ab? Wonach gehen wir da?
Naja, also erstmal muss man sagen, dass diese 15 Millisekunden sicherlich so nicht stimmen. Also das Gehirn braucht ungefähr 120 Millisekunden, um zu entscheiden, dass ein visueller Stimulus ein Gesicht ist und nicht was anderes. Also ab dem Zeitpunkt können wir sagen, dass ein visueller Reiz tatsächlich ein Gesicht ist und danach werden eben andere Informationen Stück für Stück aus dem Gesicht herausgezogen. So können wir also was über Identität sagen zum Beispiel oder über Bekanntheit von einem Gesicht, so ab circa 200 Millisekunden.
Und wenn unser Urteil weitergeht, also wenn wir das Gefühl haben, wir mögen den Menschen oder nicht, liegen wir denn dann meistens richtig? Denn dieser erste Eindruck, der trügt ja oft.
Naja, da müssen Sie natürlich unterscheiden zwischen bekannten und unbekannten Gesichtern. Ne? Also wenn Sie über bekannte Personen reden, dann wissen Sie ja eine ganze Menge über die Person und haben also eine ganze Reihe von Erfahrungen mit der Person und dann liegen Sie natürlich sehr oft richtig. Wenn Sie von unbekannten Gesichtern reden, dann bilden wir, wie Sie schon gesagt haben, sehr schnell erste Urteile und in vielen Fällen spiegeln die wahrscheinlich eher Stereotype wider, als dass die realistische, für individuelle Personen zutreffende Urteile wirklich sind.
Frau Weiser, Sie haben sich gerade für ein Buch, das heißt Wie wir so schön wurden, sehr intensiv mit Gesichtern befasst. Das hat Ihren Blick vermutlich verändert oder geschult auf jeden Fall. Wie schauen Sie seither anders in Gesichter? Was entdecken Sie neu?
Ich schaue mir natürlich sehr genau an, wie diese Gesichter gestaltet sind. Also das ist auch ein Unterschied, was wir auf den ersten Blick erkennen können in diesen 120 Millisekunden. Was können wir aus dem Gesicht rauslesen, wenn es naturbelassen ist einerseits und was lesen wir, wenn es gestaltet ist, sei das durch Schminke, durch Frisuren oder auch durch andere ästhetische, chirurgische Eingriffe sogar. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, wir können die Identität aus einem Gesicht ablesen, als Geschlecht, Gesundheit, Lebensumstände und sicherlich auch ein wenig darauf schließen, eben von den Lebensumständen, wie der Charakter dieser Person tendenziell ist. Ich will da gar nicht so weit gehen, aber die Lebensumstände, also hat jemand einfach wahnsinnig viel Stress, viel Ärger oder ist es eine fröhliche Person? Das liest man natürlich auch in den Linien im Gesicht, die sich eingeschrieben haben im Laufe der Jahre.
Herr Professor Gröbner, Sie haben sich vor ein paar Jahren mit der Frage beschäftigt, ob die zahllosen Gesichter, die uns vor allem zum Beispiel auf Werbeplakaten umgeben, ob die sozusagen eine längere Geschichte haben, auch was ihre Funktion und Bedeutung betrifft, und sind bis in die Porträtkunst des Mittelalters und der Renaissance zurückgegangen. Was verbindet, sagen wir, ein Heiligenbild aus dem 14. oder 15. Jahrhundert und ein Gesicht heute, das uns für eine Creme oder eine Versicherung einnehmen soll?
Dass es kein Gesicht ist, sondern ein Bild von einem Gesicht. Und das ist was völlig anderes. Gesichter sind dreidimensional und beweglich und sind sozusagen unser bewegliches Kommunikationsinterface. Wir haben in keiner Region unseres Körpers auf so kleinem Raum so viele Muskeln wie das Gesicht, weil das Gesicht dafür da ist, sich ununterbrochen zu bewegen. Bilder sind stillgestellt und zweidimensional. Und wir glauben an Bilder von Gesichtern, weil wir Kinder einer Bilderreligion sind. Obwohl wir genau wissen, dass ein stillgestelltes Bild vielleicht das Versprechen auf ein Gesicht ist, aber sicher nicht das Gesicht selbst und noch gar keine Information.
Am meisten faszinieren uns in Gesichtern wahrscheinlich die Augen, die Fenster zur Seele, wie man sagt. Dabei sind es doch erstmal quasi zwei Kameras, mit denen wir uns in der Welt orientieren. Warum, Herr Wiese, erzählen die Augen offenbar auch so viel? Warum sagt ein Blick mehr als 1000 Worte?
Also Augen kommunizieren eine ganze Menge von Informationen. Vielleicht das Offensichtlichste, wenn wir jemandem gegenüberstehen, dann verraten Augen ganz viel über die Aufmerksamkeit der anderen Person. Wenn die andere Person uns ansieht, dann wissen wir zum Beispiel, dass die Person sich wahrscheinlich uns aufmerksam zuwendet. Wenn die Person zur Seite guckt, passiert vielleicht was Interessantes, wo die Person hinschaut. Wenn sich Blick schnell verändert, kann das ein sehr, sehr wichtiges Zeichen sein. Und darüber hinaus geben Augen auch viel Informationen preis über emotionalen Ausdruck. Also es gibt diese berühmten weit aufgerissenen Angstaugen zum Beispiel. Also Augen sind natürlich Kameras, aber kommunizieren eben auch ganz viel Informationen über die Personen, denen diese Augen gehören.
Was passiert denn, wenn zwei sich in die Augen schauen und sich plötzlich zueinander hingezogen fühlen? Was sieht man da?
Also wenn sich Personen ansehen, dann ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass sie sich gegenseitig Aufmerksamkeit zuwenden. Und das ist ja für Kommunikation erstmal in vielen Situationen eine Voraussetzung. Also insofern ist das ein extrem wichtiges soziales Signal.
Ist es dann nicht auch so, dass sich die Pupillen etwas weiten, wenn da eine gewisse Anziehungskraft oder Erregung im Raum ist und dass man dann wiederum darauf positiver reagiert, also dass man sich so gegenseitig hochschaukelt mit den großen Pupillen?
Ja, also geweitete Pupillen sind grundsätzlich ein Zeichen für eine affektive Reaktion, also sind ein Zeichen dafür, dass wir emotional reagieren auf was auch immer der visuelle Reiz ist, den wir gerade wahrnehmen. Und das ist bestimmt bei Gesichtern auch so, auf jeden Fall, ja.
Im Mittelalter gibt es die Sehtheorien, die davon ausgehen, dass Sehen, angeschaut werden und etwas intensiv anschauen eine physische Berührung ist. Und das Beispiel, das immer dafür angeführt wurde in den medizinischen Traktaten vor ein paar hundert Jahren, war der Blick auf die geliebte Person oder der Blick der geliebten Person, die einen buchstäblich verhext, fasziniert. Ursprünglich ein Wort mit ganz erotischen Konnotationen. Als Zeichen dafür, dass Schauen eben eine Art von physischem Berührtwerden ist und das Sehen deswegen eine gefährliche Sache ist und dass man den Blick mit Vorsicht auf das richten soll, was man begehrt, weil sonst verhext sein.
Frau Weiser, Ihr Buch heißt »Wie wir so schön wurden«, eine Biografie des Gesichts. Da gehen Sie Augen und Brauen und Lippen und Profil und Haut einzeln durch. Das längste Kapitel gehört aber nicht den Augen, sondern der Haut. Warum?
Ist das so? Ich dachte, den Brauen, die streiten sich ein bisschen. Ja, der Haut widme ich tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit. Einerseits, weil das eines dieser Kosmetiksegmente ist, die in den letzten Jahren explodiert sind und deren Prognosen auch so aussehen, als würde das immer weitergehen. Immer mehr Produkte werden da auf den Markt geschmissen und die treffen ja auf eine Nachfrage, die dann auch wiederum durch Marketing erzeugt ist. Aber die Sehnsucht oder Obsession mit klarer, reiner Haut zieht sich durch die Jahrtausende und erlebt jetzt gerade so einen Höhepunkt, dass ich dachte, da muss man sehr genau hingucken, wo kommt das eigentlich her, was haben Menschen früher mit ihrer Haut veranstaltet und warum ist eine reine Gesichtshaut so wichtig, also was spiegelt die wiederum als Display nach außen, nämlich sehr viel über unseren Gesundheitszustand. Deshalb haben zum Beispiel im 16. Jahrhundert die Frauen sich giftiges Bleiweiß ins Gesicht geschmiert, um eine helle, klare Haut aufrechtzuerhalten nach außen. Und darunter ist die tatsächliche Haut grau und fahl und krank geworden. Und sie selber sind wahrscheinlich irgendwann an einer Bleivergiftung gestorben. Da wollte ich so ein bisschen tiefer reingucken und dann wird es halt umfangreich.
Wir werden sicher über diesen Aspekt der Schönheit und unsere Sehnsucht danach und unser Bemühen darum genauer reden. Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Aufmerksamkeit oder bei der Faszination Gesicht bleiben. Herr Gröbner, Sie haben das Gesicht, das abgebildete Gesicht wiederum, eben als Aufmerksamkeitsmaschine sogar beschrieben. Wie ist das gemeint?
Mir ging es um eine ganz spezifische Art von Bildern im öffentlichen Raum, wo ein Bild, das dem Betrachter in die Augen schaut, den Betrachter auch mit einem dazugehörigen Text anspricht. Und dass diese Bilder dann auch sehr gerne ich sagen oder du sagen. Das heißt, das Gesicht versucht den Betrachter oder die Betrachterin in eine visuelle Interaktion zu verwickeln. Und das beginnt zum ersten Mal mit dem Schreiben über Porträts im 15. Jahrhundert, aber dann natürlich auch mit dem Auftauchen der großen farbigen Werbeplakate im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als sozusagen die leicht angezogenen Frauen, die einem in die Augen schauen, aber Werbung für einen Aperitif oder für etwas anderes machen, in großer Form auf den Straßen im öffentlichen Raum erscheinen. Das ist in gewisser Weise der Glauben der Werbekunden oder der Werbemacher an die Fiktion eines sprechenden Bildes, das immer natürlich als sprechendes Gesicht daherkommt.
Ich finde das total interessant mit den Gesichtern im öffentlichen Raum, weil ich mir eigentlich vorstellen könnte, Gesichter im öffentlichen Raum werden doch wirkungslos. Wir sind doch gerade da umgeben und abgelenkt von so vielen anderen Gesichtern, tatsächlich 3D-Gesichtern um uns herum. Mich würde interessieren, in welchem Verhältnis das steht zur Aufmerksamkeit, die wir Gesichtern auf unseren Smartphones zum Beispiel schenken können. Also dass da eine andere Wirksamkeit auch für Werbung, Marketing, Gesichter herstellbar ist, einfach weil wir alleine im Tunnel vor diesem Gerät sind, wäre jetzt meine These.
Herr Wiese, können Sie dazu was sagen?
Ja, also grundsätzlich sind Gesichter, lenken Aufmerksamkeit sehr, sehr stark. Menschen interessieren sich von Kleinstkinderalter an für Gesichter, also Neugeborene. Gibt es bekannte Studien zu reagieren auf Stimuli, die grob aussehen wie Gesichter, deutlich stärker als auf andere Stimuli. Gesichter scheinen unsere Aufmerksamkeit stärker zu lenken als andere Stimuli. Das wird natürlich ein Problem in dem Moment, wie das gerade angesprochen worden ist, in dem ganz viele Gesichter um einen herum sind. Dann hat man natürlich nicht die Konkurrenz zwischen einem Gesicht und einem anderen Stimulus, sondern zwischen individuellen Gesichtern. In dem Fall kann es sehr gut sein, dass einem bestimmten individuellen Gesicht nicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn irgendwas anderes interessanter ist. Ein bewegter Stimulus ist zum Beispiel immer interessanter als ein unbewegter Stimulus.
Dieses Grundinteresse an Gesichtern wirkt auch in der Kunst wahrscheinlich. Da gibt es ja auch Ikonen von der lächelnden Mona Lisa bis zum Schrei von Edvard Munch oder, weil ich das neulich erst wieder gesehen habe, American Gothic von Grant Wood, also dieser Bauer und seine Tochter aus dem mittleren Westen der 20er Jahre. Die interessieren und berühren uns alle.
Weil wir sie kennen? Würden chinesische klassische Gesichter oder japanische, die wir nicht kennen, oder afrikanische uns auch berühren?
Na, dann nehmen wir diese Obst- und Gemüseköpfe von Archimboldo, die nun gar keine Menschen zeigen. Und trotzdem sehen wir einen Ausdruck oder einen Charakter. Also ist ein Gesicht immer Kommunikation, selbst ein künstliches, Herr Wiese?
Ja, es kommt natürlich darauf an, was sie kommunizieren, ne? In den Gemüse- und Obstgesichtern ist es natürlich deutlich schwieriger, vielleicht nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger, subtilere Informationen zu transportieren. Emotionaler Ausdruck funktioniert natürlich prima. Sie können sehr einfache Stimuli wie Emojis oder so benutzen, um emotionale Ausdrücke zu transportieren. Ich glaube schon, dass wir eine Tendenz dazu haben, Gesichter immer zu deuten, immer möglichst viel aus einem Gesicht herauszulesen.
Darauf sind wir ja auch angewiesen, seit Menschen miteinander interagieren, ohne dieselbe Sprache zu sprechen.
Aber es gibt doch Dinge, die sich erstaunlich ändern, die unterschiedlich kodiert werden. Die Sommersprossen zum Beispiel gelten jahrhundertelang als hässlich. Und es gibt große Kampagnen für kosmetische Präparate, die angeblich Sommersprossen zum Verschwinden bringen. Das ganze 20. Jahrhundert hindurch noch. Bis sie heute plötzlich als Kennzeichen von besonders reiner, natürlicher Haut in den Werbekampagnen als positiver Träger auftauchen. Oder denken Sie an die wechselnden Konjunkturen der Bartmode. Glatt rasierte Herren und vollbärtige Herren sind abwechselnd schick, zum Teil auch mit unterschiedlichen politischen Konnotationen. Das heißt, das scheint der feste Stimulus zumindest einem kulturellen Wandel unterworfen zu sein, oder?
Oder es sind die Ausreißer, Frau Weiser.
Naja, unbedingt. Also wir haben diese biologischen Konstanten, die sich durch die Jahrtausende ziehen. Aber darauf setzen sich immer wieder kulturelle Moden, klar. Also ich glaube, Sommersprossen als Ausdruck von Natürlichkeit und vor allen Dingen jugendlicher Natürlichkeit wurden zum ersten Mal, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, gefeiert in der Calvin Klein-Kampagne mit Kate Moss und Mark Wahlberg.
In den 90ern.
In den 90ern war das. Und da begann ihre Karriere als sehr natürliches Model. Mark Wahlberg sagte nämlich, oh, she got freckles. Und da war dann diese Ära vorbei des Übertünchens von Sommersprossen. Und heute hat man es wieder, dass man sich die Haut entweder komplett klar grundiert oder ganz viel Sonnenschutz aufträgt, damit sie klar und fleckenlos bleibt. Aber man malt sich eben diese Sommersprossen auf, um einen aktiven jugendlichen Lifestyle damit auszudrücken. Oder man tätowiert sie sich sogar. Auch das gibt es. Das ist aber nicht überall so. Also wir haben einerseits diese biologischen Konstanten, die in fast allen Kulturen, Ethnien gleich bewertet werden. Aber gehen Sie mal nach Indonesien und fragen nach Sommersprossen. Da werden immer noch Hautbleichmittel over the counter verkauft.
Und über die Augenbrauen könnte man da wahrscheinlich auch lange reden, die unterschiedliche Moden durchlaufen. Und dann gibt es jetzt ein Model wie Cara Delevingne, die so buschige Augenbrauen hat. Es gibt, dachte ich mir noch, diesen kleinen Spalt zwischen den Schneidezähnen, der bei Madonna toll war, was eigentlich auch ein Makel ist.
Ja, weiß ich nicht, ob das ein tatsächlicher Makel ist. Man hat irgendwann angefangen, das Gebiss komplett zu schließen. Aber Hauptsache ist doch eigentlich, dass wir richtig kauen können, dass wir unsere Nahrung zu uns nehmen können, ohne dauerhafte Schäden, gesundheitliche Schäden davon zu tragen, beim Kauen zum Beispiel. Und ob man jetzt eine Lücke zwischen den Zähnen hat oder nicht, ist da, glaube ich, gar nicht so erheblich. Irgendwann hat sich die Kieferorthopädie dafür entschieden, dass es eine bestimmte Gebissstellung gibt, die sich überall durchgesetzt hat. Auch das wird in dieser Kulturanthropologie des gestalteten Gesichts, mit der ich mich beschäftigt habe, oft beschrieben. In den Anfängen der Kieferorthopädie gab es Amerikaner, die gesagt haben, okay, alle Menschen sollten diesen Zahnstand haben. Das passt natürlich überhaupt nicht zu einer asiatischen Physiognomie. Man muss immer bei jeder Art von Gestaltung von Gesichtern und auch bei der Bewertung von Gesichtern die jeweilige Ethnie und das eigene individuelle Gesicht betrachten.
Wie ist das in unserem Kulturkreis, Herr Wiese, mit der Norm und mit den Ausnahmen oder dem Besonderen? Was zieht uns an Gesichtern am meisten an?
Naja, also wie die Frau Weiser gerade gesagt hat, es gibt Dinge, die sind relativ allgemeingültig. Ne? Also Symmetrie in Gesichtern, seit Jahrtausenden bekannt als ein Indikator für Attraktivität. Und es ist tatsächlich so, dass, und glatte Haut zum Beispiel auch, es ist tatsächlich zum Beispiel so, wenn Sie über digitale Bildmanipulation Durchschnittsgesichter herstellen, also indem Sie zum Beispiel einfach individuelle Gesichter zusammenmitteln, dann werden diese Gesichter durch diesen Bildbearbeitungsvorgang sehr symmetrisch und auch bekommen eben auch sehr glatte Haut und die werden dann auch tatsächlich als sehr attraktiv wahrgenommen. Das heißt allerdings nicht, dass ein individuelles Gesicht, das überhaupt nicht durchschnittlich aussieht, nicht auch sehr attraktiv sein kann. Im Gegenteil, also viele Personen, die wir als sehr attraktiv wahrnehmen, haben im Fall von Frauen zum Beispiel besonders volle Lippen oder besonders große Augen. So dass Durchschnittlichkeit nicht für eine individuelle Person automatisch, also bei einem individuellen Gesicht ist Durchschnittlichkeit nicht attraktiv.
Ich dachte eben dadurch, dass man diesen Durchschnitt als attraktiv empfindet, sei das auch so ein bisschen eine Entlastung für uns alle. Also wenn wir uns damit abfinden könnten, dass Durchschnittlichkeit okay ist und dass die Durchschnittlichkeit dazu langt, positive Effekte in unserem Gegenüber zu erwecken, also positiv wahrgenommen zu werden, dann reicht das doch. Da müssen wir uns doch gar nicht so wahnsinnig verrückt machen.
Naja, also ich glaube, Menschen tendieren schon dazu, als überdurchschnittlich attraktiv gerne gesehen zu werden.
Genau, das schon, aber der Durchschnitt würde ja ausreichen, oder?
Naja, also was auch immer gerade hilft, ne, denke ich. Wenn Sie jetzt nun mal gerade besonders große Augen haben, dann kann das ja ein großer Vorteil für Sie sein.
Aber es würde doch schon.
Würden Sie ja vom Durchschnitt abweichen dann.
Aber es würde ja schon helfen, wenn man an die eigene Überdurchschnittlichkeit glaubt, egal ob sie existiert oder nicht. Wie diese berühmten Untersuchungen, dass 70% aller Studierenden eines Jahrgangs glauben, dass sie außergewöhnlich begabt sind und zu den besten 10% gehören. Also es gibt ja diese Art von selbstgemachter Außergewöhnlichkeit, die uns als schützendes Floß durchs Leben trägt, vollkommen fiktiv ist, aber trotzdem funktioniert.
Ja, im Fall von Attraktivität muss da allerdings noch ein weiterer, also von Attraktivität in Gesichtern, muss da noch ein weiterer Schritt hinzukommen. Ne? Also wenn Sie sich als besonders begabt wahrnehmen, dann ist das erstmal sehr schön für die individuelle Person. Aber wenn Sie sich selber als besonders attraktiv wahrnehmen, dann heißt das ja nicht automatisch, dass andere Personen Sie auch als besonders attraktiv wahrnehmen.
Also dazu gibt es Überlegungen, diese Performing Gender Theorie von Judith Butler auszuweiten auf Attraktivität. Können wir Schönheit performen? Also anders gesagt, wenn ich in einen Raum gehe und sehr selbstbewusst auftrete, so als sei ich die Schönste in dem Raum, selbst wenn ich es nicht bin, werde ich als attraktiver wahrgenommen, als ich objektiv tatsächlich bin, oder nicht?
Ich hätte auch gedacht, wenn man sich gut und schön fühlt, wirkt man auch auf andere attraktiver.
Ja, bestimmt, wenn Sie,
das nenne ich eine enthusiastische Zustimmung.
Nein, also wenn Sie selbstbewusst auftreten, dann können Sie natürlich eine ganze Reihe von Dingen, wie soll man sagen, vielleicht suggerieren. In einem, sagen wir mal, etwas neutralen Umstand, wenn Sie jetzt einfach ein Foto zum Beispiel sehen, dann ist das eine andere Situation. Dann gibt es natürlich trotzdem noch die Frage, ob eine bestimmte Person als attraktiver wahrgenommen wird von anderen oder nicht.
Ja, in 2D und 3D, diesen Unterschied haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also in 2D funktioniert sowas natürlich nicht.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, der Herr Grübner ursprünglich angesprochen hat. Den Unterschied zu machen zwischen einem Bild und einem Gesicht. Also wir alle wissen, dass unterschiedliche Bilder von derselben Person sehr unterschiedlich attraktiv sein können zum Beispiel. Und es ist sicher auch der Fall, gerade den Punkt zu Ende zu machen, dass unterschiedliche Bilder von derselben Person auch als besonders typisch für diese Person wahrgenommen werden.
Es gibt da aus der Geschichte der Kriminologie im 19. Jahrhundert eine sehr ernüchternde Praxisumsetzung. Als die Fotografie aufkommt in den 1850er Jahren, bauen alle Polizeien der wohlhabenden europäischen Industrieländer riesige Fotodatenbanken von Verdächtigen und Verbrechern auf, nur um festzustellen, dass man nur mit einem Foto die Person nicht unbedingt wiedererkennen kann, wenn diese Person nicht kooperiert. Das heißt, Leute sehen unterschiedlich fotografiert und vor allem dann, wenn sie ihr Aussehen verändern wollen, sehr unterschiedlich aus. Vor allem den Frauen wurde das im 19. Jahrhundert unterstellt. Die seien besonders gut darin, ihr Aussehen zu verändern.
Ja, immer schon unterstellt.
Und das war der Grund für die Entwicklung der wissenschaftlichen Biometrie von Alphonse Bertillon, wo dann die Körpermaße, die sich bei Erwachsenen nicht mehr verändern, als Identifikationskriterien eingeführt wurden und unsere heutige biometrische Vermessung unserer Gesichter beruht auf etwas anderen Faktoren, aber im Grunde auf diesem Modell. Das heißt, da ist es eben nicht das Aussehen, sondern ein kleines Template mit ein paar Zahlen drin, das über unsere Zuordnbarkeit des Gesichts entscheidet.
Man kann den Punkt noch weiterführen, den Sie gerade gemacht haben. Es ist also noch nicht mal so, dass die Person sich irgendwie aktiv verkleiden muss, dass die Person ein Interesse daran hat, nicht erkannt zu werden. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Passfotos zum Beispiel von Probanden nicht besonders gut erkannt werden im Vergleich zu einer Live-Präsentation von derselben Person zum Beispiel.
Naja, ist halt weniger Information. Das Gesicht ist eine Landschaft, die sich bewegt. Ich fand, als über die Attraktivität gesprochen worden ist oder das Selbstbewusstsein einer Person, ich frage mich, ob ich immer genau erkennen kann, ob eine Person selbstbewusst ist. Weil für mich ist das Faszinierende am Gesicht, dass es ja von einem selbst nicht vollständig kontrolliert werden kann. Ich glaube natürlich, wie alle anderen Leute auch, dass ich undurchdringlich bin, aber ich habe ganz oft meine eigenen Gesichtszüge nicht unter Kontrolle und meine Tochter sagt mir ins Gesicht, das, was ich dir gerade erzähle, langweilt dich. In vorwurfsvollem Ton natürlich, weil ich an was anderes gedacht habe. Das heißt, wir sind über unsere bewegte Pathognomik durch andere lesbar, es sei denn, wir sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die dafür besonders ausgebildet worden sind. Das scheint mir doch ein Teil dieser Art von Performance des Gesichts zu sein.
Ich meinte jetzt, das Bild von Performing Beauty bezieht sich dann sicherlich auch auf den ganzen Körper, auf die Art und Weise, wie die Person den Raum betritt, nicht nur auf das Gesicht.
Spiegel der Seele. Was fasziniert uns an Gesichtern? Das ist das Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutieren Valentin Gröbner, Historiker an der Universität Luzern, die Journalistin und Buchautorin Rabea Weiser und Holger Wiese, Psychologe an der englischen Durham University. Vorhin fiel schon das Wort von der digitalen Bearbeitung. Jetzt müssen wir doch mal auf die sozialen Medien und auf die Handys und ins Internet gucken, wo uns diese vielen Gesichter tagtäglich begegnen. Ist es denn so, zwischen den FaceTime-Telefonaten und Zoom-Konferenzen und Online-Werbung und all dem, dass wir so viele Gesichter jeden Tag erleben wie noch nie zuvor?
Ja, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Die Anzahl an Gesichtern, die einem beim Doomscrolling, wie es so schön heißt, begegnen kann am Tag, ist ja unendlich. Ich habe jetzt tatsächlich nicht die aktuellen Zahlen parat, wie viele Selfie-Videos und Selfie-Fotos pro Minute hochgeladen werden bei TikTok, Instagram, vor allem diesen beiden. Aber die Menge an Gesichtern, denen man sich dort aussetzen kann, ist schier unendlich, je nachdem, wie viel Zeit man verbringt. Ja?
Aber ich habe nur begrenzt Zeit. Also genau. So ein Tag im Internet ist beliebig viel Platz, aber nicht in meinem Arbeitstag sozusagen. Das heißt, wenn ich verlässliche Interaktion will, vertraue ich dann auf Bilder, Videos in den digitalen Medien. Ich fand in der Hinsicht meine eigenen Erfahrungen vom Unterrichten rein auf digitalen Kanälen während der beiden Corona-Jahre sehr interessant. Es gab eine allgemeine Erleichterung beim Rückkehr in den analogen Raum in Bezug auf den Unterricht an der Universität. Ich könnte mir bis heute nie vorstellen, nur aufgrund einer Performance von jemandem per Zoom oder im Netz diese Person anzustellen oder nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder auch in einer anderen verantwortlichen Position. Das heißt, es gibt etwas am realen Auftritt, die durch die digitalen Medien eher noch wirksamer geworden ist, scheint mir. Aber vielleicht irre ich mich da auch und ich bin ja auch ein älterer Herr. Deswegen verfügen Frau Weiser, sieht da vielleicht über andere Erkenntnismittel?
Na, ich glaube, der Knackpunkt ist das, was Sie gesagt haben. Wenn ich verlässliche Informationen suche, da ist sicherlich die analoge Begegnung viel wertvoller oder auch 1:1 Begegnungen in einem direkten Austausch. Aber die wenigsten Leute, die ins Internet gehen, zumal auf Social Media, suchen verlässliche Informationen, sondern Unterhaltung. Es ist leider so.
Ja, aber Unterhaltung ist ja in der Hinsicht auch etwas, wo ein geringerer Verantwortungsgrad drauf liegt.
Das würde ich bezweifeln. Wer trägt welche Verantwortung, wenn die Jugendlichen, die sich in diesen Welten aufhalten, nach und nach mentale Probleme davontragen?
Ja, aber das ist auch interessant. Als das Radio aufkam und dann als das Kino aufkam, gab es die große Besorgnis, die Jugendlichen können nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Realität unterscheiden. Gerade die Jugendlichen und die Frauen, das sind immer die Risikogruppen. Als das Fernsehen aufkam, wurde dieselbe Art von Besorgnissen geäußert. Das ist recht lustig, dass die Informations- oder Unterhaltungskanäle wechseln, aber die Besorgnissen dieselbe bleiben. Vielleicht kann Herr Wiese dazu etwas sagen. Haben wir Angst? Immer dann, wenn ein neues Medium kommt, verlieren wir die Angst vor den alten Medien und fürchten uns vor dem neuen Medium mit denselben Inhalten wie die Zerrüttung von Familie, Partnerschaft und allem durch das Fernsehen in den 1950er Jahren?
Aus fachlicher Perspektive kann ich da sicherlich nichts zu sagen. Also es klingt plausibel. Ich glaube, was passiert in sozialen Medien, das ist ja gerade, glaube ich, auch schon angesprochen worden. Ein Aspekt dabei ist, dass wir eine Selektion von Bildern sehen oder eine Selektion von Videos. Das entspricht nicht dem, wie Gesichter sich in der realen Welt, in unserem normalen Alltag uns präsentieren. Das ist vielleicht ähnlich wie im Fernsehen. Vielleicht.
Im Fernsehen war man nicht so oft im Badezimmer, scheint mir.
Ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Was natürlich theoretisch sein kann, ist, dass wenn wir also sehr massiert diese Selektion von Bildern sehen, die dann wahrscheinlich auch noch in einem guten Teil manipuliert sind, dass das schon was damit macht, wie wir Gesichter mental repräsentieren und wie wir uns bestimmte Gruppen vorstellen oder wie wir uns auch Gesichter ganz allgemein vorstellen. weil unsere mentale Repräsentation von Gesichtern sehr, sehr von Erfahrung abhängt. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir massiv Input von sozialen Medien haben und dann eben diese Selektion und eben auch bearbeitete Selektion sehen, dann denke ich schon, dass das einen Einfluss haben wird.
Aber darf ich was dazu sagen?
Ja, bitte.
Die Gesichter in Großaufnahme hat es ja nicht immer gegeben, die zu uns sprechen oder mit denen wir emotional in Interaktion sind. Die sind das Produkt von Kino und Großplakaten, also reproduzierten Fotografien in den 1920er Jahren. Und als das kommt, sagen eine ganze Reihe von Leuten, unter anderem Alfred Döblin, aber auch andere, alle Leute schauen auf einmal gleich aus. Die Gesichter, die echten alten Gesichter von früher verschwinden. Und es gibt das moderne Einheitsgesicht, das künstlich ist und austauschbar geworden. Das heißt, mit dem Auftreten von massierten Gesichtern in erfolgreichen Massenmedien scheint immer eine Verlustangst verbunden. Und ich finde sehr beruhigend an dieser Verlustangst, dass unsere Großmütter sie auch schon gehabt haben.
Aber es ist ja wahrscheinlich schon so, was ist da Ihre Erfahrung, Frau Weiser, dass diese vielen Gesichter, die auch eben gefiltert und idealisiert sind, dass die was mit uns machen und eben auch in der realen Welt vielleicht unseren Blick auf die realen Gesichter und auf unser eigenes verändern.
Ja, natürlich. Es gibt Studien, die belegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Social-Media-Konsum, Selbstwahrnehmungsstörungen, Minderwertigkeitskomplexen und dann dem Wunsch, chirurgisch nachzuhelfen. Und wir wissen, dass die Zahlen an ästhetischen und chirurgischen Eingriffen nach der Pandemie zugenommen haben oder sogar während der Pandemie, sagen wir so, weil die Leute sich so oft den ganzen Tag in Zoom-Kameras beobachtet haben und gar nicht mehr damit klarkamen, wie sie aussehen. Dafür ist der Mensch, glaube ich, auch nicht gemacht. Das könnte man jetzt, könnte Herr Wiese nochmal erklären, ob der Mensch sich eigentlich sehen sollte, sich selber. Aber genau, das nochmal zu dem künstlichen Einheitsgesicht auf den Kinoplakaten. Ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich erleben, wie die künstlichen Gesichter, und auch da gibt es ja eine zeitliche Parallele, man spricht heute von dem sogenannten Instagram-Face, dass eben so viele Personen auf diesem Kanal sich gleich gestalten, auf eine ähnliche Art und Weise gestalten. Das diffundiert in die reale Welt, weil die Kids das nachbauen wollen oder Volljährige zum Chirurgen gehen und sagen, ich möchte bitte so aussehen, bitte machen Sie das jetzt. Das heißt, wir haben ein faktisches Ergebnis davon. Es ist nicht mehr nur eine Medienkritik oder eine Vorstellung, dass sich da etwas verändert oder eine Angst vor einer neuen Technologie.
Andererseits haben Sie vorhin ja schon von den giftigen Hautbleichmitteln von vor Jahrhunderten gesprochen und dieser Übergang vom natürlichen Gesicht zur Maske oder zum Entstellten ist ja fließend. Also man kann sich schminken oder mit der Mimik täuschen, davon hatten wir es auch, oder jetzt eben technisch aufhübschen. Also ist die Kulturgeschichte des Gesichts auch eine seiner mutwilligen Veränderungen? Wie war das bei den Adligen und Herrscherporträts, Herr Gröbner, vor Jahrhunderten? Die waren auch geschönt, oder? Oder sonst wie bewusst abgewandelt?
Es gab ein Idealbild, wie man in Nachfolge der antiken Cäsaren auszusehen hat. Und dementsprechend wurde man gemalt. Die Porträts, die wir heute bewundern, von Tizian und anderen, die Personen, die da zu sehen sind, haben mit Sicherheit nicht so ausgesehen. Und zwar nie. Das war die Kunst des Malers, dass man die Person zwar erkennt, aber dass der entsprechende Kaiser oder Herzog oder die Herzogin sehr viel besser aussieht als in Wirklichkeit. Bei den Porträts, bei den Heiratporträts, die Holbein für den englischen König gemalt hat, ist das sehr gut belegt. Der englische König war ein bisschen geschockt, als er dann die Herzogin von Kleve in live gesehen hat, die auf dem Bild so
der Holbein-Filter
toll fand. Ja, also der Holbein war natürlich ein großartiger Filter. Und dafür bekam er ja auch Geld. Das heißt, ich glaube, dass es hier um den Glauben an die Bilder geht und nicht um das Gesicht selbst. Und das ist eben nicht ganz genau dasselbe.
Heute attestiert man der Regierung Trump einen bestimmten Look. Da sind diese Frauen mit den langen Haaren und die Männer mit dieser Moderatorenfrisur, wollte ich fast sagen, und dem kantigen Kinn, gern auch chirurgisch optimiert. Was verraten die Mar-a-Lago-Gesichter?
Vorbilder aus Hollywood-Filmen.
Also ich würde sagen, das schnurrt zusammen auf biologische Merkmale. Die Frauen haben tatsächlich Abwandlungen von diesem Instagram-Face, das aus einer kleinen Nase, vollen Lippen, hohen Wangenknochen, betonten mandelförmigen Augen und eben langwelligen Haaren besteht. Und die Männer sollen aussehen wie taffe Soldaten, weil erstens Donald Trump das gefällt, wenn Frauen so aussehen und Männer so auftreten, und weil es im amerikanischen Fernsehen super gut ankommt. Also Trump hat ja sein Kabinett auch wirklich danach ausgesucht, dass sie alle fernsehtauglich sind. Oder er hat sie sogar von Fox News weggecastet.
Wie ist das mit den Bürgerinnen und Bürgern wohl, Herr Wiese? Fallen die da auch drauf rein oder wollen die nicht lieber einen kompetenten Vertreter als jetzt einen gut aussehenden?
Naja, also gut aussehenden Menschen werden auch andere positive Eigenschaften zugeschrieben. Also wenn sie als attraktiv wahrgenommen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch als kompetent wahrgenommen werden, zum Beispiel auch deutlich höher. Ein anderer Aspekt, den man da vielleicht noch anbringen könnte, ist, dass wenn es also um diese ersten Urteile, die wir über Gesichter machen, redet, da gibt es zwei Dimensionen, die offensichtlich sehr dominant sind. Und das eine ist Vertrauenswürdigkeit, da geht es darum, ob ein Gesicht vertrauenswürdig aussieht. Und das andere ist eben, ob ein Gesicht dominant aussieht. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass die Trump-Regierung auf Dominanz setzt, zumindest bei Männern.
Das ist sehr überraschend.
Und Sie sagen ja, Frau Weiser, dass jetzt nach einer Phase des Körperkults, als es vor allem ums Schlanksein ging, dass jetzt die Gesichter dran sind, mit denen man sich vor allem beschäftigt. Also so meine ich das bei Ihnen gelesen zu haben. Wie kommen Sie drauf?
Naja, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass der Körper nach wie vor wahnsinnig wichtig ist in der Repräsentanz von Personen in der Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen die Gestaltung des Körpers, der schlanke, junge, agile Körper. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Gesicht und das Smartphone und die entsprechenden Apps, die auf dem Smartphone laufen, gewissermaßen eine technische Symbiose eingegangen sind, weil das Gesicht im Hochkantformat perfekt auf diesen Bildschirm passt und weil Inhalte, Werbung und Informationsinhalte vor allen Dingen anhand von Gesichtern gezeigt werden in sozialen Medien. Und weil seit wir dieses Smartphone haben und seit und parallel dazu haben sich Blogs und YouTube-Tutorials entwickelt, seitdem explodiert diese Schönheitsindustrie so wahnsinnig. Und seitdem steigt der Druck, dem sich vor allen Dingen junge Menschen ausgesetzt fühlen, erstens zu konsumieren und zweitens sich selbst dieser Aesthetic Labor zu unterwerfen und das alles mitzumachen.
Und die Frauen und Mädchen wahrscheinlich besonders.
Männer auch.
Sie zitieren auch die koreanische Hautpflegeroutine in 10 Schritten. Reinigungsöl, Waschgel, Säurepeeling, Toner, Essenz, Serum, Maske, Augencreme, Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutz. Und solche Routinen kann man sich, also jetzt nicht nur die koreanische, auch andere Schönheitsroutinen kann man sich auf Instagram tausendfach anschauen. Ist das zum Teil vielleicht gesunde Selbstfürsorge oder ist es tragisch?
Ja, gut, also anhand der koreanischen 10-Schritte-Routine kann man vielleicht sogar behaupten, dass es da um eine Art von Selbstfürsorge geht, weil diese Art von Versenkung und Achtsamkeit gehört natürlich immer zu einem asiatischen Ritual oder dem Klischee eines asiatischen Rituals. Aber tatsächlich gibt es eine Expertin für koreanische Schönheitskultur, die sagt, also ihre Großmütter und Urgroßmütter hätten nichts gewusst von einer 10-teiligen Schönheitsroutine. Das sei eine Erfindung der südkoreanischen Regierung, die vor 20 Jahren angefangen hat, K-Pop zu vermarkten. Und dazu gehört Popmusik, koreanische Filme und koreanische Hautpflege.
Die geschminkten Männer kommen mir gerade ein bisschen zu kurz, weil die ja auch ein historisches Phänomen sind. Ludwig XIV. War in voller Kriegsbemalung bei seinen politischen Konferenzen und bei den höfischen Ritualen. Und eine der spannenden Dinge aus Ihrem Buch, Frau Weiser, ist ja das No-Make-up-Make-up. Das heißt, das zugerichtete Gesicht, das gleichzeitig so tut, als sei es ganz es selber und frische erst aus der Dusche gekommen. Das heißt, Wie viel von der Arbeit am Gesicht muss sich selbst unsichtbar machen, um überhaupt wirksam zu sein?
Ich würde vermuten, diese Arbeit, die unsichtbar sein soll, am Ende nimmt zu. Nach diesen Jahren der Überperformance von Gestaltung vermute ich, dass jetzt ein Trend zur Natürlichkeit wieder einsetzt, verbunden mit dem Statusgewinn, der sich dadurch einstellt, dass viele Leute wissen, wie teuer diese Treatments sind, die man ab einem gewissen Alter, nicht wenn man 20 ist und noch jung und frisch und prall, aber für Frauen ab Mitte 40, wenn man denen immer noch diesen Glanz ansieht, der ungeschminkt wirkt, dann steckt da sehr viel Arbeit dahinter. Und daraus könnte sich natürlich ein Statussymbol entwickeln.
Das können Sie alle nicht sehen, aber ich bin total froh, dass ich ein verschrumpelter älterer Herr bin, weil ich habe das hinter mir.
Was trägt denn zu all dieser Aufmerksamkeit fürs Gesicht die Selfie-Kultur bei? Da haben wir noch nicht viel drüber gesprochen. Also es geht ja nicht nur um die anderen Gesichter, die wir sehen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat man im Urlaub eine Landschaft oder ein Denkmal fotografiert. Heute fotografiert man sich selber mit Denkmal oder Landschaft im Hintergrund. Also wie hat sich unser Verhältnis zu unserem eigenen Gesicht und dann wahrscheinlich auch zu den anderen verändert dadurch?
Das Selfie ist so alt wie die Fotografie. Das erste Selfie nimmt Robert Cornelius 1840 auf.
Als Selbstporträt. Aber es ist seither in den Alltag übergegangen.
Maler haben sich natürlich auch selbst porträtiert. Aber Herr Wiese, das ist eine Frage von vorhin. Soll der Mensch sich selber sehen? Kann der damit überhaupt umgehen?
Wahrscheinlich kann er damit nicht besonders gut umgehen, nehme ich mal an. Weil es wird ja, wenn Selfies gemacht werden, wird ja eine massive Selektion vorgenommen. Mhm. Die Leute im Gegensatz zu 1840 machen die Menschen heute ja 10 Selfies und picken das Beste raus. Darin sind sie nicht besonders gut. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Bilder, die man selbst als attraktiv von sich wahrnimmt, nicht unbedingt die Bilder sind, die andere von sich selbst als attraktiv wahrnehmen. Und ein anderes Phänomen dieser Selfie-Kultur ist auch, dass die einen komischen Blickwinkel haben, ne? Weil man immer so von schräg oben fotografiert, was das Gesicht schlanker aussehen lassen soll. Und das entspricht natürlich auch nicht der Realität. Ich glaube, dass Selfies keine gute Repräsentation von einem individuellen Gesicht sind. Wenn das das Ziel ist, was es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht ist, dann verfehlt ein Selfie das eindeutig.
Und obwohl wir diesen Fokus auf die Schönheit haben, von dem wir jetzt sprachen, wissen wir natürlich, dass sehr attraktive Menschen nicht automatisch sehr glücklich sind. Ist Akzeptanz vor dem Hintergrund dann doch möglich? Und wenn ja, wie, Frau Weiser? Welche Überlegungen, welchen Ausblick haben Sie aus Ihren Recherchen mitgenommen?
Na, ich finde in dem Zusammenhang besonders bemerkenswert, dass Pretty Privilege immer benutzt wird, wenn man in Debatten jemanden mundtot machen möchte. Es wird immer gesagt, na, du bist doch so schön, du hast doch keine Probleme. Das geht ja davon aus, dass schöne Menschen grundsätzlich erstmal ihre sozialen Vorteile nutzen können und dann auch sehr froh damit sind, dass sie von anderen Leuten wahnsinnig oberflächlich behandelt werden. Das kann ja nicht aufgehen, weil jeder vernünftige Mensch irgendwann an den Punkt kommt, dass er merkt, ich würde auch ganz gerne für meine Talente, mein Können, meine inneren Werte geschätzt werden und nicht nur anhand meines Aussehens. Also da gibt es die interessante Idee, dass tatsächlich die superschönen Menschen eigentlich die unglücklichsten sein müssen, beziehungsweise der schöne Charakter und das Lebensglück und der schöne Mensch so selten sind wie die Nadel im Heuhaufen.
Was meinen Sie, Herr Gröbner, müssen wir unser Gesicht schützen und von Zuschreibungen befreien, anders schauen?
Ich glaube, es ist eine gute Idee, sich selber nicht allzu viel anzusehen. Und mein Ergebnis aus meiner Beschäftigung mit Gesichtern ist, dass ich nicht weiß, wie ich aussehe und dass das auch gut so ist.
Herr Wiese.
Naja, ein gesünderer Blick wäre sicherlich ein Blick, der nicht ausschließlich auf Attraktivität ausgerichtet ist. Ja, das wäre sicherlich schön. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage.
Spiegel der Seele. Was fasziniert uns an Gesichtern? Das war das Thema im SWR Kulturforum mit Valentin Gröbner, Historiker an der Universität Luzern, Rabea Weiser, Journalistin und Autorin und Holger Wiese, Psychologe an der Durham University in England. Mein Name ist Bernd Lechler. Vielen Dank an die Runde, die über 3 Studios verteilt war. Sehr gern hätte ich alle ihre Gesichter gesehen, aber es ist ja auch eine Sendung rein zum Hören. Tschüss.